Unser großer Gott, wir kommen mutig vor deinen Thron, den Thron der Gnade, und erbeten deine Gnade, Herr. Für das Reden und für das Hören am heutigen Morgen auf dein Wort und für die Umsetzung dessen in der kommenden Zeit. Amen. Bei Krebs handelt es sich um krankhafte Veränderungen von Körperzellen. Dabei kommt es zu einer Vermehrung von Körperzellen oder dieser Krebszellen. Und wenn aber Körperzellen gesund sind, dann haben sie einen ganz guten Ablauf immer. Sie wachsen, sie entwickeln sich, sie teilen sich und das Absterben läuft auch problemlos. Bei Krebszellen fehlt aber diese Regelung. Es kommt immer wieder zu ihrer Teilung, sodass sie schließlich Geschwulste bilden, und diese Zellen dringen immer tiefer in angrenzendes Gewebe vor, wo sie sich vermehren und das gesunde Gewebe mehr und mehr zerstören. Eine Krebserkrankung äußert sich in verschiedenen Ausprägungen und Krankheitsbildern, und welche Methoden jedoch die wirkvollsten sind, um das zu therapieren, das hängt immer wieder auch von der Art und Weise ab. Ja, man kann operieren, aber man kann eine Chemotherapie durchführen oder noch manch andere Sachen. In unserem heutigen Bibeltext aus Titus 1, die Verse 10 bis 16, und wir hatten uns das ja unter diesem Thema schon letztes Mal angeschaut, geht es ebenso um ungesunde Zellen. Und zwar die des Leibes in der Gemeinde. Im Gesehen, Verführer mit falschen Lehren haben sich eingeschlichen und haben entgegen der gesunden Lehre Lehren verbreitet. Und dabei äußern sich auch verschiedene Symptome, und wie wir beim letzten Mal gesehen haben, heute soll es dann mehr um die Therapie gehen. Das, was damit geschehen soll, wie dieses Geschwulst aus den Gemeinden, aus Kreta entfernt werden soll. Und schlagt eure Bibeln auf, wir lesen diesen Text aus Titus 1, die Verse 10 bis 16. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändliches Gewinneswillen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten, aber Ungläubigen ist nichts rein. Sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, und wir haben uns dieses Thema letztes Mal schon angeschaut und wollen heute uns mit dem zweiten Schritt beschäftigen. Letztes Mal haben wir gesehen, wie Paulus sagt, ihnen muss das Maul gestopft werden, so wie Martin Luther es übersetzt hat in seiner Übersetzung. Und heute werden wir ab Vers 13b sehen, dass sie streng zurechtgewiesen werden müssen. Und da geht es um die Therapie, damit sie im Glauben gesund sind und nicht weiter den falschen Dingen folgen. Und das Ziel ist, dass du und ich, dass wir wachsam werden, dass wir diese Beschreibung, die Paulus hier in diesen sieben Versen ausführt, dass wir sie ernst nehmen und dass wir vor allem uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir das gegenprüfen können, was in unserer heutigen Zeit hochkommt. An so etwas, was hier beschrieben steht, heute irgendwo in die Gemeinde kommen würde, ich denke, das könnten wir schnell entlarven, weil wir das kennen, weil wir die ganze Schrift haben. Paulus informiert uns sehr ausführlich darüber, aber wir müssen fähig werden. Und das gilt insbesondere für die geistliche Leitung der Gemeinde und auch der einzelnen Gruppen, denke ich, die fähig sein müssen zu prüfen. Und dann dagegen vorzugehen. Insbesondere geht es ja hier im Kontext um die Aufseher, die diese Aufgabe wahrnehmen. Und es ist eigentlich fast egal, wie das genau auf Kreta war. Ja, wir können einige Dinge für uns heute ableiten, das ist gut. Aber der Aufruf vom letzten Mal gilt. Um das Falsche zu erkennen, müssen wir uns mit dem Richtigen mehr und mehr beschäftigen. Ja, wie jemand, der sich mit Falschgeld beschäftigt, morgen kann das Ganze schon anders aussehen. Dann bringt es dann nichts, dann würde man das nicht erkennen. Deswegen muss er sich mit dem Originalgeld auseinandersetzen, so wie wir mit dem Original uns auseinandersetzen müssen. Gottes Wort. Und so haben wir beim letzten Mal gesehen, und ich werde eine kurze Zusammenfassung machen bei diesem ersten Schritt, wie diesen Irrlehrern das Maul gestopft werden soll. Ja, Paulus bringt hier diese Widersacher ins Spiel, die er in Vers 9 beschrieben hat, oder von denen er geschrieben hat. Er erklärt Titus genau, was er zu tun hat. Und die Frage ist, und wie beim letzten Mal, erkennen wir das heute? Was heute im Argen liegt? Was heute vielleicht an falschen Lehren gebracht wird? Ja, die Gemeinde Jesu ist gefährdet, aber wir haben zugleich eine wunderbare Verheißung unseres Herrn. Die Gemeinde Jesu wird niemals überwunden werden. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir Titus hier in diesem Brief über die Schulter schauen, in seine Arbeit hinein. Und Paulus nennt hier zunächst drei Verhaltensmerkmale von denen, die der Lehre dem zuverlässigen Wort widersprechen. Sie sind aufsässig, hohle Schwätzer und Betrüger. Also sie rebellieren gegen Gott und das, was die Apostel als gute Lehre weitergeben. Sie erzählen viel hohles Zeugs, wozu auch eben diese Irrlehren und besonders eben jüdisch geprägt, wie wir hier sehen, zählen, und sie betrügen andere Menschen damit. Sie betrügen sie und tun das auch noch mit Geld im Zusammenhang. Also besonders die aus der Beschneidung, so heißt es am Ende von Vers 10, also es sind irgendwo Leute aus dem Judentum, die die Menschen hier unter das Gesetz bringen wollen. Jüdische Fabeln und Menschengebote, so lesen wir in Vers 14. Und denen, so sagt Paulus dann, muss das Maul gestopft werden. Warum? Weil sie eben ganze Häuser zerstören, weil sie in die Hausgemeinden, in die Familien eindringen und dort ihre Lehren verbreiten. Und das ist für Paulus ein sehr wichtiges Element, auch für Kreta, dass sie in einen gesunden Glauben kommen, die Christen dort, und dann ein Zeugnis in der Welt sein können. Wenn die einzelnen Familien aber zerstört sind, dann ist es für ihr Umfeld schädlich. Und darum muss ihnen ihr Lehrerlaubnis entzogen werden, sie muss das Maul gestopft werden, sie dürfen keine Plattform mehr bekommen, wo sie das weitergeben können, was sie gelehrt haben. Das Motiv dabei, um schändliches Gewinneswillen, ja, sie wollen Profit raushauen. Ich nannte als Beispiele den Ablasshandel und die sogenannte Fliegeessenz. Ja, zum Abschluss, beim letzten Mal haben wir uns dann noch ein bisschen mit dem Charakter beschäftigt, wie wir ihn hier in Vers 12 nochmal finden, wie die Kreter im Charakter beschrieben werden. Grundvoraussetzung einer richtigen Therapie ist eine nüchterne Diagnose. Und da haben wir sie eigentlich, das hat einer von Ihnen selber gesagt, Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und damit haben wir schon ganz viele Kennzeichen. Wir haben Verhaltensmerkmale, ihre Auswirkungen. Wir kennen ihre Art und Weise, ihr Motiv und ihren Charakter teilweise. Und dabei müssen wir einfach bedenken, der Feind ist kreativ. Er ist beweglich. Er nimmt nicht das Alte und baut es heute wieder ein, weil wir sind hierdurch gewarnt, wir kennen das. Es gibt neue Konzepte, Praktiken, die versucht werden, in die Gemeinden reinzubringen. Und darum war der Aufruf an dich und mich, dass wir uns mit dem Original beschäftigen. Dass wir das abwehren können, dass wir verstehen, womit wir uns eigentlich füllen. Ja, wenn wir vielleicht auch mal eine Fernsehpredigt anschauen oder mal auf YouTube was anhören. Dass wir das prüfen können. Du wirst Falschgeld einfacher und besser entlarven, je besser du das Original kennst. Und weil das Zeugnis, so sagt Paulus im Vers 13a, was dieser Prophet aus den eigenen Reihen gesagt hat, wahr ist. Darum gilt es, eine Sache zu tun. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Vielleicht. Ja. Ihr Lehrer streng zurechtweisen. Schau nochmal hinein, Verse 13 und 14. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Eine Sache vorweg, manche beziehen diese beiden Verse allgemein auf die Christen, auf Kreta, die im Glauben gesund werden sollen und die Titus eben zurechtrücken soll, dass sie eben nicht mehr weiter darauf achten. Ja, ich denke, das ist Paulus' großes Anliegen. Gesunde Lehre, gesunder Glaube, Glaube, gute Werke, Zeugnis in der Welt. Aber erst ab Kapitel 2,1 geht es dann um die Christen, die, die in der Gemeinde sind und die wieder auferbaut werden sollen, die wieder neu verstehen sollen, worauf es wichtig ist zu achten. Ja, Paulus beschreibt die Jüngeren, für die jüngeren Männer, die älteren Männer, die jüngeren Frauen, die älteren Frauen. Ich denke, deswegen geht es hier auch im Zusammenhang noch um die Ehelehre, die irgendwo diese falsche Sicht haben, die selber diese Sicht verbreiten und die deswegen zurechtgewiesen werden müssen. Nun, Vers 12, diese Aussage ist wahr. Diese Kreter, die sind so, sagt Paulus, das ist korrekt. Und deswegen müssen sie zurechtgewiesen werden. Sie müssen streng oder scharf zurechtgewiesen werden. Die ungesunden, von Krebs befallenen Zellen müssen einer strengen und scharfen Therapie unterworfen werden. Warum? Damit wieder Gesundheit da ist. Und Paulus wiederholt quasi damit nochmal, was in Vers 9 gesagt ist, über die Aufseher, über die Ältesten, die eingesetzt werden sollen. Es ist einer, der an dem der Lehre gemäßen, zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ja, und im Griechischen haben wir genau dasselbe Wort wie in Vers 9. Ja, Vers 9, dieses Überführen ist dasselbe wie streng zurechtweisen in Vers 14, in 13. Weise sie streng zurecht, überführe sie. Es geht um damit, dass man die anderen überzeugt, aufgrund der Wahrheit der Schrift, überführt von ihrem falschen Denken mit der Wahrheit der Schrift. Nicht einfach nur zurückweisen und geht weg. Sie müssen mit der gesunden Lehre überführt werden, zurechtgewiesen werden und darum brauchen wir die Beschäftigung mit dem Original. Weil daran alles gemessen werden muss. Und so geht es hier in der ersten Absicht um den gesunden Glauben. Ja? Das ist die erste Absicht, die Paulus hier deutlich macht. Es ist nichts anderes als gewissermaßen Gemeindezucht. Wir hatten uns ja in den Bibelstunden vor einigen Wochen, aber auch Monaten damit beschäftigt, wie wir Gemeindezucht verstehen. Und wir haben nochmal neu gesehen, dass eigentlich schon sehr, sehr früh das beginnt, durch sämtliche Ermahnungen und Ermunterungen, dass wir so Zucht, wenn das nicht die klassische Zucht ist, die wir kennen, geübt wird. Und wo so eine Sünde aber auch klar gesehen und benannt werden kann, da muss der Gegenüber, und in dem Fall sind es Verführer, Irrlehrer, zurechtgewiesen werden, zurechtgebracht werden, das Maul gestopft werden. Und da möchte ich nochmal auf den Titel der Predigt verweisen. Es geht hier an dieser Stelle, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht darum, falsche Lehrer zu beseitigen, sondern es geht um die falsche Lehre, die nicht weiter verbreitet werden darf und die zu Recht, die Menschen, die das verbreiten, zurechtgewiesen werden müssen, damit das nicht weiter um sich zieht. Gemeindezucht ist immer zurechtbringen und wiedergewinnen und das zeigt eben auch Vers 13. Ja? Die Irrenden müssen mit dem lebendigen Wort überführt und streng zurechtgewiesen werden. Und dann was? Dann sollen sie aus der Gemeinde geschmissen werden. Alle wach? Nein, das steht da nicht. Sie sollen im Glauben gesund werden. Paulus möchte, dass sie gesunden Glauben bekommen. Das ist die erste Absicht, die er verfolgt. Und wenn wir einmal in den 2. Timotheusbrief zurückblättern, in Kapitel 2, da sehen wir, dass wir das auch an Timotheus schreiben. In einer ganz ähnlichen Art und Weise. 2. Timotheus 2, ab Vers 24. Geht es auch um Widersacher. Und da sagt er, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Diese Eigenschaften in Vers 24, sie kommen uns vielleicht bekannt vor, es sind einige derer, die Jörg uns auch vor 2 Wochen im Titusbrief vorgestellt hat. Die eines Aufsehers, als Vorbild für die Gemeinde. Eigenschaften, die wir alle anstreben sollen, Charaktereigenschaften. Und hier steht, es ist notwendig für die Zurechtweisung. Ja? Wie soll das geschehen? Hier steht nichts von hau drauf und tritt sie raus. Hier steht etwas von in Sanftmut und mit einer Hoffnung, dass sie Buße tun, dass sie umkehren, dass sie nicht mehr unbußfertig bleiben. Und da ist Mut erforderlich, da gilt es auch manchmal, sich eine blutige Nase zu holen. Aber es geht nicht weniger als um die Wahrheit. Die Wahrheit des lebendigen Gottes, die Rettung der Seelen und Herausreißen aus dem Fallstrick des Teufels. Und so auch die Verführer in Titus 1 auf Kreta, ja? Sie sind gefangen in jüdischen Traditionen und Gesetzen und lehren wahrscheinlich auch die Verbindung zur Rettung. Dass man unter das Gesetz kommt, das ganze Gesetz hält, um so gerettet zu werden. Aber Paulus zeigt, auch sie sollen nicht verstoßen werden, sondern sie sollen gesund werden im Glauben. Das ist sein Ziel und sie sollen verstehen, wer Jesus Christus ist. Sie sollen weg von ihrem Irrglauben. Es ist ein Glaube wahrscheinlich da, natürlich, aber es ist nicht der Glaube, der sie rettet, der an Jesus Christus hängt. Ja, in Vers 15 werden sie als Ungläubige bezeichnet. Sie geben vor, Gott zu kennen, Vers 16, aber sie kennen ihn nicht. Sie zeigen das definitiv nicht in ihrem Werden. Sie verleugnen ihn dadurch. Und Paulus schreibt, dass es sein Wunsch ist, dass sie gesund werden. Was bedeutet das? Wie sieht so ein Glaube aus? Ich habe es einfach mal so zusammengefasst. Gesunder Glaube kann nur auf der gesunden Lehre basieren. Daher kriegen wir alles, was unseren Glauben ausmacht. Ja, wir können vieles glauben. Wir können glauben, dass morgen besseres Wetter wird. Wir können glauben, dass Trump sogar nochmal 4 Jahre Präsident wird. Was weiß ich. Aber gesunder Glaube, der ein für alle Mal überlieferte Glaube, Judas 3 schreibt, den verstehen wir, wenn wir die Schrift studieren, wenn wir verstehen, was es bedeutet, sich an Jesus Christus zu hangeln und umzukehren zu ihm. Und ich möchte einige Verse auch aus dem 2. Timotheusbrief mit euch lesen, 2. Timotheus 1, Vers 13, um das vielleicht nochmal ein bisschen deutlich zu machen, wie diese beiden zusammenhängen. Ja, wir haben das im Titusbrief, denke ich, schon gesehen, werden das weiterhin noch sehen und auch im Timotheusbrief kommt es immer wieder ein Stück weit heraus. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Vorbild oder das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Jesus Christus sind. Herr Timotheus hat von Paulus ein Muster, ein Vorbild von den gesunden Worten bekommen. Eben Gottes Wort, den Ratschluss Gottes, so wie Gott es meint. Und diese gesunden Worte müssen eben in Glaube und Liebe festgehalten werden, also im Vertrauen, im praktischen Glauben gelebt werden, im Dienst ausgeführt werden, mit Liebe geschehen. Ja, wir würden auch anders betrachtet, wenn wir von diesem Dienst sagen, von guten Werken reden, die dann zum Ausdruck kommen. Und so sehen wir, dass er festhalten soll an diesen gesunden Worten für seinen praktischen Dienst. Gesunder Glaube, der sich in der Praxis auswirkt. Gesunder Glaube kann nur auf gesunder Lehre basieren. 2. Timotheus 3, die Verse 15 bis 17. 2. Timotheus 3, Vers 15. Und weil du vom Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, die dich weise machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Verse sind eigentlich eine eigene Predigt. Sie sind so voll an nicht nur Informationen, sondern an biblischen Reichtum, geistlicher Wahrheit, was die Schrift betrifft und was unser Leben betrifft. Die gesunde Lehre und das Leben. Der Glaube, der ausgelebt wird. Die heiligen Schriften, die gesunde Lehre haben Kraft, einen Menschen weise zu machen zur Rettung. Dass wir verstehen, wie ein Mensch gerettet werden kann. Durch den Glauben an Christus Jesus. Gesunder Glauben. Die Bibel, so steht hier in Vers 16, sie ist von Gott eingegeben und für viele Dinge nützlich. Lehre, Überführung, Zurechtweisung, Unterweisung. Und was ist die Absicht? Damit, Vers 17, damit der Mensch Gottes richtig sei, damit er reif wird, damit er vollkommen wird, wie es andere Übersetzungen sagen. Stehst du den Zusammenhang von der gesunden Lehre, von der Schrift und deinem gesunden Glauben, der sich in der Praxis auswirkt? Wir brauchen die Schrift genau dazu. Gesunder Glaube kann nur auf gesunder Lehre basieren. Und einige Verse weiter, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre anhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Du aber, sei nüchtern in allem, ertrage das Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Paulus sagt, es gibt Menschen, die können die gesunde Lehre, die Worte Gottes nicht mehr ertragen. Sie kehren ihre Ohren ab und wenden sich Verführern zu, die etwas anderes als der Wahrheit, als die Wahrheit von Gott reden. Und Timotheus ganz im Gegenteil. Ja, er soll seinen Glauben ganz praktisch ausleben, die Dinge nüchtern betrachten, Leid ertragen, als Evangelist tätig sein, seinen Dienst vollbringen, steht hier. Und wieder sagen, gute Werke tun letztlich, die auf dem Grund gelegt sind, Christus Jesus. Timotheus hat also das Muster, das Vorbild der gesunden Worte und aufgrund dessen soll er seinen Glauben ausleben, seinen Dienst vollbringen. Gesunder Glaube kann nur auf der gesunden Lehre basieren. Und wenn wir zurückgehen zu Timotheus in den Text, dann wissen wir, dass der Glaube der Verführer, die hier beschrieben werden, nicht gesund ist. Ja, sonst würde Paulus das nicht schreiben. Sie haben wahrscheinlich nicht einmal den ein für alle Mal überlieferten Glauben für sich in Anspruch genommen, sondern sind jüdischen Traditionen gefolgt und Menschengesetzen gefangen. Sie glauben nicht, dass Jesus der Christus ist. Ihre Lehre ist ungesund und darum auch ihr Glaube. Folglich dann, um es zu komplettieren, ist Vers 16 dann, sie sind zu jedem guten Werk unbewährt. Da kann nichts Gutes kommen. Ich werde das gleich noch näher erklären, was gute Werke in dem Zusammenhang sind. Gut, gesunder Glaube kann nur auf gesunder Lehre basieren. Wir können die Lehre nicht außen vor lassen. Ja, Jesus sagt das auch im Missionsbefehl, mache zu Jüngern, ja, indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Das ist dieser Dreiklang. Die Jünger machen geschieht, den Jesus da mitgibt. Und so kann ein Mensch nur gesund werden, wenn er die richtige Medizin hat. Wenn er sich von verseuchtem Wasser und schlechten Sachen fernhält. Genau wie ein Gläubiger, der das Richtige braucht, die gesunde Lehre, um das falsche Denken letztlich zu entlarven und zu entfernen. Gottes Wort bekommt hier oberste Priorität. Allein damit soll korrigiert und zurechtgewiesen werden. Vers 9, Gottes Wort ist notwendig für gesunden Glauben. Und darum ist es so, wie auch beim letzten Mal der Aufruf. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ein einfaches Lied, aber so viel, was davon abhängt. Und damit wird auch der zweite Teil dann möglich sein. Den finden wir in Vers 14, die zweite Absicht. Nicht auf jüdische Fabeln und Geboten von Menschen achten. Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Die sollen streng zurechtgewiesen werden, damit sie nicht darauf achten. Auf diese Fabeln, auf den Mythos, auf die Legenden. Vermutlich jüdische Lehren, die auch irgendwo Abhängigkeiten dazu beinhalten, wie Menschen gerettet werden. Das ist hohl, sagt Paulus, das sind hohle Schwätzer. Das, das führt nicht zu rettendem, zu gesundem Glauben. Sie lehren nicht das Heil in Christus, sondern Christus allein. Sie legen viel mehr Wert auf äußere Rituale und Traditionen, menschengemachte Gebote. Und Vers 15 zeigt Paulus uns dann auch noch auf, wie das wahrscheinlich auch mit Speisegeboten im Zusammenhang oder mit den Geboten der Unreinheit. Und so geht es hier um Gebote von solchen Menschen, die von der Wahrheit abgekehrt sind, die sich von der Wahrheit abgewendet haben. Wahrheit, was ist Wahrheit, fragt schon Pilatus in Jesus in Johannes 38. Und nur 4 Kapitel davor beschreibt Jesus sich selbst als die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17, Gottes Wort ist Wahrheit. Und dem haben die Menschen den Rücken gekehrt. Sie haben Gott, sein Wort, Christus, den Rücken zugewandt, indem sie eigene Gebote aufgestellt haben oder weiter fortgesetzt haben, wie zum Beispiel die Reinigungsgebote, die in Vers 15 hier thematisiert werden. Die jüdischen Irrlehrer wollten durch diese Legenden und menschengemachten Gebote die Christen unter das jüdische Gesetz bringen. Und was sagt Paulus an anderer Stelle? Ja, das kannst du tun. Da musst du aber das ganze Gesetz halten. Wenn du aber nur in einem fehlst, dann hast du das ganze Gesetz nicht gehalten. Sie wollen unter das Gesetz bringen und nicht unter die Herrschaft von Christus. Und darum müssen sie streng zurechtgewiesen überführt werden. Ja, und heute würden wir wahrscheinlich diese Arten schnell erkennen. Ja, wir kennen uns aus, wir haben die Schrift, wir verstehen Judentum und dass das abgelöst wurde, der Zaun wurde durchbrochen, sie sind in einer Gemeinde, aber alle müssen sich an Jesus wenden. Aber was ist mit den Themen heute? Ich möchte einfach 2 Beispiele nennen, die schon seit einiger Zeit auch kursieren. Und das eine ist die Lehre des Wohlstandsevangeliums. Es wird davon ausgegangen, dass ein Christ, der wirklich glaubt und Gott gehorsam ist, mit Wohlstand, Reichtum und Gesundheit gesegnet wird. Derjenige, der arm oder krank ist, glaubt nach der Lehre dieses Wohlstandsevangelium nicht genug oder betet zu wenig oder hat noch unaufgedeckte Schuld. Und du sagst vielleicht, ja, das erkennt man doch auch sehr schnell. Und doch, ich höre es immer wieder, sind einige begeistert von so tollen Fernsehpredigern. Ja, die haben ein tolles Wort und so machtvoll und ermutigend. Aber es gibt viele, die sich eben genau darin befinden, die diese Spur deutlich machen. Durch den Glauben kannst du froh werden, du kannst reich werden, du kannst vollends gesegnet werden. Und ja, wir werden gesegnet. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Gott hat uns alles gegeben und er wird uns alles mit Christus schenken. Aber hier auf dieser Erde haben wir da ein Versprechen im Evangelium, was Jesus sagt, glaubt an mich und du wirst reich werden. Ich würde mich gerne überführen, ich habe noch keins gefunden. Glaube und du wirst geheilt werden. Ja, wir finden Beispiele dafür in der Bibel, aber haben wir dieses Versprechen bekommen, dass wir von sämtlichen Krankheiten geheilt werden? Wir lesen eher von Leiden, von Schmähungen, von dem Hass der Welt, weil sie Christus gehasst haben, von hartem Kampf. Gesundheit, Reichtum, Wohlstand finde ich im Evangelium nicht. Aber ewiges Leben, was uns geschenkt wird, wenn wir uns an Christus im Vertrauen klammern und ihm unser Leben geben. Eine weitere Lehre, die schon recht verbreitet ist, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch nicht davon gehört, was vielleicht auch gut ist, die neue Paulus-Perspektive. N.T. Wright ist ein sehr starker Vertreter dieser Lehre. Seine Bücher werden auch immer mehr ins Deutsche übersetzt. Es ist eine grauenhafte Lehre, die uns quasi die Existenz raubt. Aber das Schlimme ist, da ist sehr viel Wahrheit drin. Ja, die ganzen Begriffe werden Sie alle dort finden. Christus, Sünden vergeben, Gerechtigkeit Gottes und so weiter. All diese Begriffe werden dort genutzt, aber im Kern wird der Begriff der Gerechtigkeit Gottes umgedeutet. Die Gerechtigkeit Gottes, die jedem Gläubigen zugesprochen wird, wie Paulus im Römerbrief deutlich macht, ist nicht mehr diese weiße Weste, die wir haben, wo Gott uns als Heilige sieht, sondern es geht um die Bestätigung, dass wir zum Bundesvolk gehören. Es geht nicht um die Sühne von Jesus, die angerechnet wird. Es geht nicht um Erlösung. Es geht nicht darum, Kind zu werden, sondern Zugehörigkeit zum Bundesvolk. Das klingt erstmal gut, aber das ist halt nicht alles. Und das Ziel ist, was Paulus mit dieser Gerechtigkeit Gottes meint, die Vollendung der Welt. Aber nicht die Rettung des Menschen. Und so sagen die Vertreter, die Kirche habe jahrhundertelang geirrt, können froh sein, dass wir das heute richtig verstanden haben. Das sollen einfach zwei Beispiele sein. Und man muss sich sehr intensiv mit solchen Themen auseinandersetzen, wenn sie aufkommen. Aber viel wichtiger ist, und bei dem Aufruf bleibe ich, wir müssen das Original kennen, um das schnell zu durchblicken. Fabeln und Mythen heute, können wir sie erkennen? Ja, wenn wir das Original der Schrift umso besser kennen. Nur das Original ist Leben. Das ist richtig, das ist gut. Und deswegen möchte ich euch weiter ermutigen. Lasst uns forschen in den Schriften. Wir sind mit unserem Bibelleseplan auch schon wieder fast ein Jahr rum. Wir haben letztes Jahr gestartet. Es dient dazu, Gott besser kennenzulernen. Seine Sicht, seinen Willen, seinen Ratschluss. Und dann können wir es falsch stellen, viel besser erkennen und abstoßen. Schauen wir zurück in den Titusbrief, in die letzten beiden Verse. Den Reinen ist alles rein, also Vers 15. Dem Befleckten aber, den Ungläubigen, ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind abscheulich und ungehorsam, zu jedem guten Werk unbewährt. Vers 15 zeigt die innere, und Vers 16 dann die äußere Fäulnis der Verführer oder ihrer Ungesundheit, so habe ich es hier genannt. In Vers 15 wird thematisiert, welche jüdischen Fabeln oder Menschengebote sie folgen. Ja, es geht hier sehr wahrscheinlich um diese Reinheitsgebote, die hier angesprochen werden, die Paulus zum Beispiel auch im Römerbrief thematisiert oder im 1. Korintherbrief. Es auch immer wieder um die Verbindung mit dem Essen von Götzenopferfleisch geht. Was sagt Jesus dazu? Jesus sagt, die innerliche Reinheit ist weit wichtiger als die äußerliche. Oder um es mit seinen Worten aus Markus 7 zu sagen, da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann. Sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das, was im Herzen ist. An sich ist nichts unrein, so sagt Paulus im Timotheusbrief, im 1. Und darum sagt Paulus auch hier in Titus zunächst, den Reinen ist alles rein. Wenn sie ein reines Herz haben, ein reines Gewissen haben, in ihrem Inneren rein sind, rein gewaschen sind, dann haben sie kein Problem, weil sie wissen, Gott sagt, es ist alles rein. Demgegenüber eben die Verführer, und schau, wie sie hier benannt werden. Befleckt oder unreine und Ungläubige. Paulus spricht hier von Menschen, die ungläubig sind, die in ihrem Denken befleckt sind, die derartige Lehren und Gesetze propagieren und nicht Christus allein. Das ist der Ausdruck für ihre innere Verdorbenheit und deswegen gehe ich an dieser Stelle davon aus, dass sie diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus nicht haben. Ihnen ist nichts rein. Sie sind befleckt, sie sind unrein im Gesinn, in ihrer Gesinnung, in ihrem Denken, in ihrem Verstand und in ihrem Wissen. Und wenn die Gesinnung unrein ist, kann sie das Gewissen nicht richtig informieren. Ja, wenn unser Verstand oder unser Denken unrein ist, dann kann das Gewissen auch nicht mit ordentlichen Informationen versorgt werden. Ja, wir haben die Grundtendenz des Gewissens, das ist etwas, was Gott kreiert hat. Und wenn das mit falschen Informationen versorgt wird oder dann irgendwann abgestumpft ist, dann funktioniert das auch nicht mehr. Und so hängen diese Verführer auf Kreta, diesen jüdischen Fabeln und Menschengeboten an. Sie denken, sie machen sich unrein, verdrängen, dass Jesus Christus alles reinmachen kann. Den wirklichen Dreck ihres Herzens entnehmen kann. Ihre Sünde. Erst durch die Waschung, der Wiedergeburt, der Erneuerung des Heiligen Geistes werden Menschen gerettet, Titus 3, Vers 5. nicht aus Werken oder Ritualen, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. So beschreibt das dort. Erst wenn das Denken komplett anders wird, wenn der Mensch neu wird, dann kann er auch von seinem Tag zu Tag dieses Denken weiter erneuert und in das Bild Christi oder in das Denken Christi verwandeln. Vers 16 bildet dann diesen Höhepunkt und ich finde es sehr krass, wie er das hier beschreibt. Sie geben vor oder sie sagen mit ihrem Mund, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie. Wenn wir verleugnen, dann tun wir das eigentlich auch mit dem Mund. Ja? Wie Petrus seinen Herrn verleugnet. Aber sie tun das durch ihre Werke. Sie behaupten, dass sie Gott kennen. Sie verkündigen vielleicht tolle Dinge, die Gebote klingen interessant. Aber das große Problem ist, ihre Taten zeigen nicht auf Gott. Sie verleugnen Gott. Und das kennzeichnet eben jene, die irgendeinen Glauben haben, aber nicht den an Jesus Christus. An den Früchten werdet ihr erkennen, sagt Jesus, werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus selbst. Sie sagen, sie kennen Jesus, sie sagen vielleicht Herr, Herr. Und doch in ihrem Tun, in ihren Werken verleugnen sie ihn. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in dem ist nicht die Wahrheit, warnt uns Johannes in seinem ersten Brief. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. 2. Timotheus 3, Vers 5. Und damit haben sie irgendeinen Glauben, aber nicht den Glauben, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Sie verleugnen Gott durch ihre Werke. Und das ist diese maximale Kluft zwischen dem Reden und dem Leben. Das driftet maximal auseinander. Und ich hoffe und bete, dass du und ich in diesem Ausmaß in unserem Leben das nicht haben. Ja, hier geht es um die, die sehr wahrscheinlich noch nicht einmal gerettet sind, die das aber durch ihre Worte irgendwo weisgeben. Ich kenne Gott, ich lebe Gott, lebe mit Gott, ich liebe Gott. Aber das Leben spricht etwas völlig anderes. Wir alle können von uns immer nur Indizien sehen oder die Bibel sagt Früchte. Das ist letztlich nicht das, und wir haben sowieso nicht die Entscheidung, wer gerettet ist oder nicht, das liegt bei Gott, weil wir nie in das Herz wirklich hineinsehen können. Aber es soll eine Warnung sein, die Matthäus 7, Jesus halt selber ausspricht auch, und auch hier, es geht nicht nur darum zu sagen, Herr, Herr, sondern es geht um das Herz. Wenn da gesunder Glauben steht, wenn das Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dann wird er Hochzeit. Und auch als wiedergeborener Christ, wir kennen diese Kluft, diese Problematik, wenn wir reden und leben. Ja, du predigst Wasser und trinkst selber Wein. Ja, vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch. Deine Taten widersprechen deinem Reden. Du sprichst fromme Dinge, aber dein Leben zeigt etwas ganz anderes. Sonntags Christentum kann man es auch nennen. Du sprichst tolle Dinge aus, aber die Gemeinde oder der Dienst in der Gemeinde und vor allem auch die Familie, die erlebt tagtäglich vielleicht was anderes, das ist Heuchelei. Die verurteilt Jesus aufs Schärfste. Gerade die, die lehren, die etwas in geistlicher Verantwortung weitergeben, sei es in der Sonntagsschule, Männer, Frauen trifft, Predigen, Bibelstunde, wo auch immer, müssen wir umso mehr darauf achten, dass das nicht auseinanderdriftet. Und natürlich ist dieser Anspruch sehr hoch und kein Mensch kann dem gewachsen sein, dass das immer vollends übereinander kommt. Ja. Deswegen werdet nicht viele Lehrer, sagt Jakobus, der wisst, dass ihr ein schwereres Urteil empfangen werdet. Das ist eine ernste Warnung, aber wir sehen auch, und wir schlagen mal auf, den 1. Korintherbrief, Kapitel 9, wie Paulus selbst damit zu kämpfen hat. Aber wie er auch sich ganz bewusst Dinge tut, um dagegen vorzugehen, dass diese Kluft zwischen Reden und Leben nicht auseinandergeht. 1. Korinther 9, Vers 27. Dort sagt er, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ja, da kommt dieses Prinzip vor. Ja, das ist kein Aufruf hier für Selbstkasteiung, dass wir uns selber geißeln, darum geht es hier nicht. Nein, Paulus bezwingt sein Leib, er macht ihn dienstbar, gemäß dem, was er selber sagt. Er kümmert sich darum, dass er selber mit seinem Körper selber diesen Dienst vollzieht. Hier geht es im Zusammenhang um den Lauf für das Evangelium, wie ein Läufer. Und dass er eben nicht davon abdriftet. Er redet das, er predigt das und er lebt das. Und deswegen ist es wichtig, dass wir selber darauf achten. Was reden wir, was leben wir. Alles andere, wenn es auseinandergeht, ist verwerflich. Und so fügt Paulus, und damit kommen wir zum Abschluss im Titusbrief, noch diese drei Dinge am Ende dran. Sie sind abscheulich, sie sind ungehorsam, sie sind zu jedem guten Werk ungewährt. Das ist abscheulich, was sie tun. Es ist ein Greuel. Gott, es ist ein Greuel, sagt die Luther-Übersetzung. Verabscheuungswürdig. Ungehorsam. Auch ein Kennzeichen für welche, die nicht im Glauben stehen und zu jedem guten Werk unbewährt oder untüchtig. Und das meint nicht, dass sie nicht auch was Nettes, was Gutes tun können. Ja? Sondern dieses Unbewährtsein kommt daher, dass sie nicht auf den richtigen Grund gebaut haben. Keine gesunde Lehre, kein gesunder Glaube, keine guten Werke. Das ist das, was Paulus im Titusbrief immer wieder betont. Weil sie keine gesunde Lehre haben, die Lehre missachten. Darum sind sie ungesund im Glauben und sind nicht fähig zu einem guten Werk, was auf den Grund gelegt ist, Christus Jesus. Und wenn wir uns diese Verse so anschauen, dann fragen wir uns vielleicht, was ging da wirklich ab? Was war das da auf Kreta? Wenn wir diese Mängelliste nur von diesen Menschen sehen und dann, was sonst noch in der Gemeinde im Argen liegt, in den Gemeinden. Wie ein Krebsgeschwür, gesunde Zellen frisst, so frisst sich das hier auf Kreta durch. Verschiedene Symptome werden in der Gemeinde sichtbar. Das Zeugnis in der Welt leidet, aber Paulus gibt Titus Rat. Titus ist da, um den Mangel in Ordnung zu bringen, Älteste einzusetzen und den Verführern muss das Maul gestopft werden. Sie müssen streng zurechtgewiesen werden. Und das alles geschieht durch die Kraft der gesunden Lehre des lebendigen Wortes Gottes. Vers 9, dazu sind sie berufen, dass sie das tun, dass sie fähig sind, damit zu ermahnen und zu überführen. Und das ist auch heute noch so. Es ist wichtig. In den Gemeinden auf Kreta lag einiges im Argen. Ich verrate dir was. Auch in der Gemeinde in Gebelsberg liegt was im Argen. Wir sind auch Menschen. Wir sind auch nicht perfekt. Aber ich verrate dir noch was. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus und sein Wort ist der einzige Maßstab, an dem wir uns halten, die einzige Grundlage, auf die wir bauen. Und darum geht es. Und das ist eine große Ermutigung, deswegen möchte ich euch noch einmal ermutigen, lies die Bibel, bete jeden Tag. Das ist diese einfache Wahrheit dieses Liedes. Gesunde Gemeinde werden und bleiben. Und dazu ist in dem Fall hier, in diesem Abschnitt, wird eine Sache deutlich, falsche Lehre beseitigen. Wir haben das in zwei Schritten gesehen, ihr Lehrern das Maul stopfen und ihr Lehrer streng zurechtweisen. Dort, wo die Zellen des Leibes nicht gesund sind, wo verschiedene Symptome von Krebs auftreten, dort muss eine Analyse gefahren werden. Anhand von Gottes Wort. Wir müssen die Diagnose stellen und dann streng und scharf behandeln. Aber für uns ist es umso wichtiger, dass wir diesen Analyse- und Diagnoseapparat, so möchte ich es einfach mal nennen, dass wir ihn kennen, verstehen, durchdringen. Das ist es, was wir brauchen. Gottes lebendiges Wort. Damit wir selber im Glauben wachsen, damit wir reif werden, damit wir gesund im Glauben werden. Darum beschäftige dich mit dem Original. halte das Fragwürdige und vermeintlich Falsche genau dagegen. Nicht gegen Gedanken und man könnte ja mal und ich gucke mal hier noch ein Video und da. Das ist es. Das ist es, was zählt. Und wenn es der biblischen Prüfung standhält, dann ist es gut. Und wir als Leitung wollen insbesondere darauf achten, denen das Maul zu stopfen, die in irgendeiner Art und Weise eine Plattform für ihr Lehren nutzen. Wir wollen sie streng zurechtweisen und anhand von Gottes Wort überführen. Möge Gott uns dabei helfen. Amen. Thank you.